Wir beginnen mit Kapitel 13 im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 1. Ich habe die Schlachterübersetzung vor mir, aber sie weicht nicht allzu sehr ab von dem, was freier als eine Elberfelder, die alte Elberfelder, vielleicht etwas ähnlich wie die revidierte. An jenem Tage ging Jesus zum Hause hinaus und setzte sich an das Meer. Zu diesem Vers sollte man vielleicht etwas sagen. Es wird manchmal angenommen, dass das Wort Haus vom Volk Israel spräche und das Meer von den Heiden. Aber wir haben nicht genug Anlass dazu und der Zusammenhang spricht eigentlich dagegen. Es ist auch etwas sonderlich, hier schon allzu viel zu deuten oder deuten zu wollen. Matthäus erzählt seine Geschichte über Jesus und erzählt, wie er aus dem Haus sich begibt, in dem er gedient hatte. Zuletzt hat man ihm mitgeteilt, dass seine Familie ihn gern sprechen würde. Offenbar, wenn man Markus vergleicht, war da etwas an Unzufriedenheit mit einem sonderbaren Sohn der Familie. Mutter und Brüder oder Geschwister sind da. Und dann macht er darauf aufmerksam, dass wer an ihn glaubt und ihm nachfolgt, eigentlich die wahre Verwandtschaft ausmacht. Und nun begibt er sich aus diesem Hause. Vielleicht will Matthäus sagen, dass ein gewisser Abstand genommen wird. Aber wir wissen nicht genau. In einem gewissen Sinne ist ein Bruch zwischen Kapitel 12 und 13. Das macht Jesus aber gleich klar und wir kommen gleich dazu. Aber die Begriffe Haus und Meer darf man nicht überstrapazieren. Ich denke, das wäre nicht wortgemäß. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Und diese Volksmenge besteht aus Israeliten, zum größten Teil. Einige andere könnten dazwischen sein, aber das wäre wohl eine Seltenheit im Dienst Jesu. Normalerweise waren es Juden. Und schon das spricht dagegen, dass das Wort Meer von Heiden sprechen sollte. Er geht ja gar nicht zu den Heiden, sondern er geht zu den Juden, ist immer noch bei den Juden. Und zwar auch bei der Art von Juden, die wir in Kapitel 12 haben, wo man Jesus abgelehnt hat. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich vorbereitet hat auf dieses Thema und Kapitel 12 gelesen hat. Dort haben wir die Verwerfung des Messias durch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die behaupten, er hätte einen Dämon ausgetrieben in der Kraft Satans. Das war etwas Ungeheures. Und viele im Volk könnten ähnlicher Meinung sein. So haben wir es hier mit einer Volksmenge zu tun, die wohl gemischt ist in der Einstellung zu Jesus. Sodass er in ein Schiff trat und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen viel Gleichnissen und sprach: Was ist ein Gleichnis? Wir haben in der Schrift verschiedene Wörter für Bilder oder Beispiele, die gebraucht werden, besonders im Leben von Jesus. Es gibt Bildreden, es gibt Geschichten, die als Beispiele gebraucht werden. Ein Gleichnis, könnten wir sagen, ist fast genau das, was wir als Beispiel gebrauchen in einer Predigt oder in der Sonntagsschule. Wenn wir eine Geschichte als Beispiel gebrauchen, manchmal erzählen wir eine Situation oder gebrauchen eine andere Form von Bild, aber wenn es eine Geschichte ist, dann und dieses als Beispiel, diese Geschichte als Beispiel gebraucht wird, dann haben wir mehr oder weniger das, was Jesus in Form von Gleichnissen gebraucht. Und diese Geschichten dürften wahre Geschichten sein, die er erzählt. Er ist Gott in Menschengestalt, weiß alles, obwohl er manchmal auf seine Allwissenheit verzichtet. Aber dadurch, dass er Gottes Sohn ist, hat er eine Menge von Kenntnissen und Lebenserfahrungen parat, sodass er einen Reichtum hat, aus dem er schöpfen kann. Vers 2, 3 Mitte. Jetzt kommt das erste Beispiel. Siehe, der Sämann ging aus zu säen. Jesus sagt nicht, wer er ist. Und es könnte irgendjemand sein, er eingeschlossen, der Gottes Wort ausstreut. So wie der Sämann den Samen ausstreut, so ein treuer Mann Gottes ein, oder auch eine Frau Gottes, wo gerade es am Platz ist. Gottes Wort wird ausgestreut. Ob das in der Öffentlichkeit ist, ob das in der Familie ist, ob das bei den Kindern ist, ob den Jugendlichen. Gottes Wort wird gesät. Und wer immer das tut, ist ein Sämann. Der Sämann ging aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches vom Samen an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging bald auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Aber als die Sonne aufging, verbrannte es. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf gutes Erdreich, auf guten Boden, und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das Gleichnis selbst deutet Jesus bald. Ich brauche also an dieser Stelle nicht viel zu sagen, möchte aber etwas sagen zu Vers 9. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dieser Ausdruck teilt die Hörer Jesu in mindestens drei Gruppen. Einmal hat es Leute, die Ohren zum Hören haben, aber sie hören nicht. Möglicherweise hat es auch Leute, die Ohren haben und nicht zum Hören, sondern nur zum Schmuck tragen, ja, oder was immer auch. Das wäre vielleicht die erste Gruppe. Sie haben Ohren, aber nicht zum Hören. Wer sie zum Hören hat, der soll hören. Aber sie hören nicht immer, hören nicht zu. Die Ohren sind irgendwo anders. Und dann gibt es Leute, die Ohren zum Hören haben, aber die auch hinhören. Das Ohr ist das Tor zum Kopf, zum Denken. Gottes Wort will gehört werden, aufgenommen werden. Nun gibt es das äußere Ohr und es gibt das innere Ohr. Natürlich auch in unserem Körper, aber ich denke jetzt an das geistige Ohr. Das äußere Ohr hört das Wort Gottes. Und nun soll es nicht nur akustisch an diesem Ohr stehen bleiben, sondern soll ganz bewusst, denkend aufgenommen werden und werden, wie die Mutter von Jesus das einmal machte, als Jesus geboren war. Sie hörte die Worte von den immer davon Zeugnis ablegte, und bewegte sie in ihrem Herzen. Jakobus sagt einmal, dass wir das Wort Gottes so hören sollen, wie ein Gast seinen, wie ein Gastgeber seinen Gast ins Haus führt, ins Innere. Ein spezielles Wort für aufnehmen. Man nimmt das Wort auf bis ins Innere hinein und bewegt es, bedenkt es. Gottes Wort will also nicht nur vokabelmäßig vernommen werden, sondern es will im Kopf bedacht werden. Wenn wir zum Beispiel eine Geschichte hören, wie diese oder eine andere, die in der Bibel erzählt wird, dann soll unsere Fantasie dabei sein. Wenn ich Fantasie sage, dann meine ich nicht, dass wir hinzutun sollten. Wir sollen uns das vorhalten im Gedächtnis, vorstellen, ja, wie geschah das denn eigentlich? Wir sehen den Seemann, Jesus sagt, der Seemann geht dann aus zu sehen. Ich höre nicht nur das Wort Seemann, sondern ich stelle mir einen Seemann vor und sehe die Bewegung der Hand und sehe die Straße da, den Weg, wo es hinfällt. Ich sehe die Vögel, ich sehe die Dornen und so weiter. Man stellt sich das vor, bedenkt das etwas und versucht, noch zwischen den Zeilen zu lesen, wie die Schrift uns dazu ermutigt. Die Schrift ermutigt uns, Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie kann ja nicht alles sagen. Schon Johannes sagt das in seinem Evangelium. Alles kann nichts gesagt werden, aber was gesagt worden ist, ist genug, um dann weiterdenken zu können und zu prüfen, was der Wille Gottes ist, was die Gedanken Gottes sind. Wer Ohren hat zu hören, der höre mit dem inneren Ohr. Wir lesen weiter mit Vers 10. Da traten die Jünger herzu und sagten zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Warum diese Frage? Nun, Kapitel 13 wird das erste Mal sein, dass Jesus auf diese Weise predigt. Er kann Beispiele gebrauchen, das tut er in der Bergpredigt. Er weist hin auf die Vögel und so weiter, aber das sind nicht Geschichten, sondern das sind Hinweise auf die Umwelt, auf das Leben, das die Israeliten umgibt. Beispiele sind es schon, aber nicht geschichtliche Beispiele. Und zum ersten Mal scheint es, dass die Jünger Jesu auf diese Weise ihn predigen hören. Und das nimmt sie etwas Wunder. Eine Geschichte nach der anderen. Ja, warum dieses? Und nun erklärt Jesus, warum er begonnen hat, auf eine andere Art und Weise das Volk, die Menge anzusprechen. Er aber antwortete und sagte, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Königreiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Warum spricht er in Gleichnissen zur Menge? Weil er einen Unterschied macht. Das ist der Kern. Er wird noch mehr sagen. Aber das ist zunächst einmal das Grundsätzliche. Er macht einen Unterschied. Zwei Arten von Hörer hat er nun vor sich. Menschen, die Ohren haben zum Hören, aber sie hören nicht immer hin. Aber er weiß von seinen Jüngern, die hören und sind neugierig und denen kann er mehr anvertrauen. Bei denen spricht er im Klartext. Aber in der großen Volksmenge hat er gemerkt, darf er das nicht mehr tun. Allerdings, wir dürfen nicht vergessen, dass auch in dieser Volksmenge zwischendurch solche sind, die mit einem echten inneren Ohr hinhören. Und das sind dann die, die neu hinzukommen zu dieser Schar der Jünger. Denn wir wissen, dass Jesus zwei Gruppen von Jünger hatte. Er hatte eigentlich drei. Die 12 sind der innere Kreis und in diesen 12 gab es ja noch drei, die der Kernkreis war. Das wäre also dann zwei. Aber ich denke jetzt an die Jüngerzahl 12, als den engeren Kreis. Das waren die künftigen Boten, die künftigen Apostel, die den Grundstein legen sollten für die Gemeinde Jesu hier in der Welt. Sie waren von Jesus Christus gerufen, eine Botschaft zu tragen. Jetzt hat es aber einen weiteren Kreis, einen größeren Kreis von Jüngern. Wir wissen, dass in der Apostelgeschichte 1 von diesen gesprochen wird. Judas fehlt dort und nun soll er ersetzt werden. Manchmal spricht man etwas sehr schnell und meint, Paulus hätte das sein sollen. Wir sollten sehr vorsichtig sein und den Aposteln Vorwürfe zu machen. Und besonders Petrus, er hatte voreilig gehandelt. Das dürfen wir nicht sagen ohne Grund. Und wir haben keinen Grund. Das steht so in der Bibel, vom Heiligen Geist eingegeben. Und sie haben gebetet, sie haben auch Gottes Wort versucht zu handeln. Das müssen wir so stehen lassen. Im Übrigen erfüllte der Apostel Paulus gar nicht die Voraussetzungen für einen Ersatz für Judas. Er kam erst später hinzu und er hatte seinen Platz. Und es gibt noch einen Grund. Paulus ist vornehmlich, obwohl er auch in Israel verkündigt, aber vornehmlich gerufen worden von Gott, um eine andere Art von Apostel zu sein. 12 sollten Apostel Israels sein und dort besonders ihren Dienst tun, obwohl sie auch in alle Welt gehen sollten. Paulus verbringt weniger Zeit in Israel, auch etwas Zeit mit Israeliten, meistens in der Diaspora, in den Synagogen. Dort geht er gern zuerst in der Synagoge. Aber damit das Wort Gottes von dort wiederum zu den Heiden hinausgehen kann. So ist also, kommt also Paulus gar nicht in Frage für einen Ersatz für Judas. Also, es kommen andere in Frage. Petrus sagt, es müssen Zeugen sein, die die ganze Zeit dabei waren. Es gab eine große Zahl von Jüngern, aber nicht alle von ihnen waren die ganze Zeit dabei gewesen. Unter diesen gab es auch Frauen, die mit ihm reisten und ihm besonders dienten mit ihrem Hab und Gut und die an das Wohl von Jesus und seinen 12 Männern dachten. Und da hat es Leute gegeben, wahrscheinlich noch mehr als Martha und Maria, die ihn dann auch alle 13 aufgenommen haben in ihr Haus. Also wir haben noch andere Anhänger von Jesus. Wenn Jesus gen Himmel fährt, als Auferstandene, sagt Paulus, sind es etwa 500, die ihm noch die Treue gehalten haben. Es sind also eine ganze Menge von Jüngern da. Wir haben den inneren Kreis, die Apostel, die nicht nur Jünger Jesu sind, sondern auch Apostel. Und dann haben wir den weiteren Jüngerkreis, die nicht, aber Jünger Jesu genannt werden. Aus diesem Kreis wird ein weiterer Kreis gewählt, bei einer Gelegenheit, Lukas Kapitel 10, wo 70, um hinauszugehen und Jesus sagen. Die haben auch Aposteldienst getan. Sie so genannt wurden, ist noch zu bezweifeln. Wir haben also mehrere Gruppen von Jüngern. Und nun ist es diesen vergönnt, Näheres zu erfahren über das Reich Gottes. Aber die große Menge, die nicht immer ein Ohr hat, zu hören, da fängt er an, in einer undeutlichen Weise zu sprechen. Ein Ausleger, ein Englischer, hat das mit der Wolkensäule verglichen und ich finde das einen guten Vergleich. Wir wissen ja, wenn die Kinder Israel in der Passanacht und dann darauf dabei sind, aus Ägypten zu ziehen, dass sie ans Schilfmeer kommen und dort müssen sie zunächst Halt machen. Da bekommen sie es mit der Angst zu tun, weil mittlerweile Pharao seine Truppen zusammengerufen hat und die kommen mit ihren Wagen und Pferden und einer ziemlich großen Armee, kommen sie diesen entlaufenen Sklaven hinterher. Jetzt haben sie sie eingeholt. Aber Gott setzt sich für Israel, sein Volk, das er aus Ägypten herauskommt. Was geschieht? Gott geht vor ihnen her in einer Wolkensäule. Des Tages ist es eine Wolke, eine Wolke. Aber des Nachts verwandelt sie sich in eine Feuersäule, in eine Feuersäule. Und diese Säule, diese helle Säule, geht nun zurück hinter das Volk und stellt sich zwischen die Ägypter und Israel. In welcher Form? Nach einer Seite hin ist es finster. Nach der hinteren Seite lauter Finsternis, ist sie eine Wand. Aber nach vorn hin ist es hell, eine Art Mond für die Kinder Israel. Und so ist es mit diesen Gleichnissen. Für die, die Ohren haben, die ein Herz haben für Jesus, einen Willen, eine Liebe für ihn, für die ist ein Gleichnis ein Beispiel. Es erhellt, ja, ist eine Hilfe. Aber für die anderen ist es eine Verdunkelung. Denn eine Geschichte, naja, es ist nett, aber was hilft einem das schon? Wenn man nicht bereit ist, weiterzudenken. Auf. Jesus hat eine Geschichte erzählt. Sie werden ein bisschen unterhalten, aber es geht nicht sehr tief. Es ist auch nicht an jetzt ein weiterer Vergleich. Der Körper von Jesus Christus. Ich war mal vor jetzt schon einer Anzahl von Jahren, wir wohnten in Baden-Baden, das war vor 1970. Wir wohnten in Baden-Baden und dort in jener Zeit habe ich noch die Zusammenkünfte leitender Männer, die aus den verschiedenen kirchlichen und Gemeinschaftskreisen zusammenkamen, monatlich zusammenkamen. Dort habe ich diese Versammlung zu besucht. Und bei einer dieser Zusammenkünfte hatte ein Gemeinschaftsprediger, ein gläubiger Mann, aus einem Nachbarort, und er sprach über den Text in Johannes 1, wo es auch heißt, wir sahen seine Herrlichkeit. Es war ein sehr gutes Wort. Zugegen war ein Vikar, also ein angehender Pfarrer der evangelischen Kirche. Und es war bald zu merken, dass er von einer Beziehung zu Jesus Christus. Und nachdem dieser Prediger fertig war und wir kamen ins Gespräch, sagte er, für ihn, wenn Jesus ist, wird er ja verkannt. Und da ist nicht viel Herrlichkeit, da ist eher ja, Leid und Kummer und so weiter. Und er merkte, der Mann hat keine Augen. Was hatte denn der Bruder gelesen? Er sagte nicht, dass Jesus nicht Kummer hatte. Das hat er nicht gesagt. Hat nicht gesagt, dass Jesus nicht gelitten hätte. Oder dass es sehr gewöhnlich aussah in seinem Leben. Sondern er wies darauf hin, dass seine Jünger etwas an Jesus sahen, das andere nie gesehen haben. Und dieser Vikar auch nicht, der ein Theologe sein wollte, aber keine Ahnung hatte von Gottes Wort. Wir, sagt Johannes, sahen seine Herrlichkeit. Aber nicht jeder. Was sagen denn die Leute allgemein? Ist dieser nicht Josefs Sohn? Marias Sohn? Wir kennen ja die Brüder und Schwestern. Für ihn ist er noch ein Nazareth, Mann von Nazareth, ja. Sehe nur einen Menschen, gekleidet wie andere auch. Wie andere auch, isst und trinkt. Johannes der Täufer, der hatte viel gefasst. Aber dieser lebt wie ein gewöhnlicher Mensch. Jesus verschleiert sich. Aber dort, wo Menschen auf ihn hören und dann eingeladen werden und diesem Ruf folgen, komm, komm mit mir, die gehen zu ihm und dann lernen sie, hier ist mehr als Mensch. Und wenn Jesus selbst sagt, hier ist mehr als Salomo, das heißt, er sei größer als Salomo, glauben Sie ihm das? Sie haben Grund, das zu glauben. Der Körper von Jesus Christus, der Mund von Jesus Christus, war ein Mittel, um Gott zu offenbaren. Später merkt man, dass selbst die Jünger nicht so viel mitbekommen haben, wie man vielleicht von ihnen hätte erwarten können. Philippus stellt ja in Kapitel 14 mal eine Frage, Johannes 14. Und dann sagt Jesus zu ihm, jetzt bin ich schon so lange Zeit bei euch gewesen und immer noch kennst du mich nicht, Philippus? Ist es dir nicht klar, dass wenn du mich anschaust, du Gott siehst? Auch die Jünger Jesu sahen manchmal nicht viel über das Äußere von Jesus hinweg. Und Jesus meinte, hört mir gut zu, hört auf meine Worte und schaut nicht nur auf meinen Körper, sondern seht, was ich tue. Und da sind Türen, da sind Öffnungen in den Himmel hinein. Und ihr werdet mehr sehen als nur einen Sohn der Maria. Ihr werdet merken, in meinem Innern ist der Vater ist in mir. Und ich, Vater, spreche und tue, kommt vom unsichtbaren Gott. Ihr seht Gott in leiblicher Gestalt. Paulus sagt später, in dieser leiblichen Gestalt, jetzt im Auferstandenen, Kolosser Kapitel 2, in dieser leiblichen Gestalt von Jesus Christus, haben wir die Fülle, die Gott uns in Christus haben wir alles. Der Leib von Jesus Christus ist also ein Mittel zur Offenbarung Gottes. Aber andererseits verhüllt er auch Gott. Für die, die kein Ohr haben, kein Auge haben, für die innere geistliche Wahrheit, ist es mit den Gleichnissen. Wir lesen weiter. Das war Vers 11, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Königs der Himmel zu verstehen. Ja, diesen Ausdruck sollten wir vielleicht auch noch ein wenig kommentieren. Himmelreich ist ein bisschen zu knapp. Es lohnt sich, meines Erachtens, den ganzen Ausdruck auszusprechen. Nicht nur Reich, sondern Königreich. Es gibt verschiedene Arten von Reich. Es gibt das Pflanzenreich, das Tierreich, Menschenreich und dann gibt es das Reich. Hier ist nicht irgendein Reich, sondern ein ganz besonderes Königreich mit einem König. Es ist besser, Königreich zu sagen, weil dadurch zum Ausdruck kommt, dass dieses Reich nicht nur ein Bereich ist, wo Gott am Werk ist, sondern es handelt sich um ein Reich, in dem wir Gott als König haben. Und es ist ein Königreich der Himmel. Wir wissen nicht genau, warum manchmal Himmel in der Einzahl ist und manchmal in der Mehrzahl. Aber ich denke, es ist doch gut, beim Wortlaut auch der Zahl nach beim Wort Gottes zu bleiben. Und wenn der Grundtext sagt, die Himmel, denke ich, sollten wir auch sagen, die Himmel. Die Himmel, und wenn es sagt, der Himmel, sagen wir der Himmel. Der Übersetzer ist manchmal ein bisschen zu schnell, meines Erachtens, das bisschen auszubessern. Der Hebräer sagt, gebraucht gern hier und da die Mehrzahl, in diesem Fall wahrscheinlich zum Ausdruck zu bringen, dass wir es nicht nur mit dem Lufthimmel zu tun haben, dem Wolkenhimmel, sondern mit dem Jenseits, das aber nicht jenseits der Wolken ist oder der Atmosphäre gar, sondern jenseits unserer Sichtweite. Wir sehen diese Welt nicht, es ist ein Schleier zwischen dieser Welt und uns. Diese Himmel sind nicht dort weit weg, sondern sie gehen ineinander mit dieser Welt und dem Luftraum. Ein kleines Beispiel, das kennen Sie wohl, wenn Sie Ihre Bibel etwas kennen, Altes Testament. Ich rufe in Erinnerung die Geschichte von Elisa, der mit seinem Knecht, ich glaube, damals war es noch Gehasi, sie kommen nach Dothan, bekannte Geschichte, ja. Und wir wissen, dass die Syrer den Elisa handhaben wollen. Sie wollen sich seiner bemächtigen, aber er entkommt ihnen immer. Und dieses Mal haben sie erfahren, er sei in Dothan, und dann umzingeln sie die Stadt. Und Gehasi sieht das. Weh, jetzt ist es aus mit uns. Und Elisa betet: Herr, öffne ihm doch die Augen. Und was sieht er? Er sieht einen Ring, einen anderen Ring von Soldaten, ein Heer, zwischen Dothan und dem syrischen Heer, ein himmlisches Heer. Wann kam dieses Heer dahin? Als Elisa es sah, als Gehasi es sah oder vorher? Gehasi werden die Augen geöffnet und er sieht es, aber es war vorher da. Der Himmel war immer da. Ja? Gott ist nie weit weg. Paulus sagt, schreibt dann die Philipper, der Herr ist nahe. Und das nach dem Gebrauch der Heiligen Schrift wird das wohl räumlich aufzufassen sein, nicht zeitlich. Wir sagen auch, der Herr ist nah, weil er bald kommen wird. Aber normalerweise, wenn man sagt, der Herr ist nah in der Bibel, meint das räumlich. Er ist nicht weit weg. Ja. Vielen Dank. Noch ein anderes Beispiel. Jesus gebraucht das Bild von der Pflanze in Johannes 15, dort von einem Weinstock und den Reben, und sagt, seine Jünger seien mit ihm verbunden oder würden es wenigstens sein, wenn der Geist käme, aber er gebraucht jetzt schon dieses Bild, verwachsen mit ihm wie Reben am Weinstock. Später gebraucht der Apostel Paulus das Bild vom Leib und sagt, wir sind Glieder vom Kopf, der Jesus ist, vom Haupt. Der Finger ist verwachsen mit der Hand, die Hand ist verwachsen mit dem Arm, der Arm verwachsen mit dem Hauptkörper. So sind wir geistlich verwachsen mit Jesus Christus. Wo sind wir? Hier in Hohenhausen, in diesem Saal, ja? Unser Geist ist hier. Wenn wir verwachsen sind mit Jesus, wo ist Jesus? Hier. Muss man mal drüber nachdenken, ja? Er ist hier. Wir sind verwachsen mit ihm. Er ist hier. Das ernüchtert. Das macht aber auch Freude, ja? Das Himmelreich ist nicht weit weg. Die Himmel sind nicht weit weg. Es ist der andere Raum, den wir nicht mit unseren Augen sehen. Aber wir wissen und wir glauben, durch den Glauben wissen wir, dass es so ist. Und nun erzählt Jesus von diesem Reich, von diesem Bereich. Königsherrschaft, kann man auch sagen, der Himmel. Jesus, der König, ist vom Himmel gekommen auf diese Erde, um hier in den Herzen von Menschen zu herrschen. Kennen Sie die Geschichte von Ben-Hur? Ich weiß nicht, ob Sie solche Geschichten lesen. Manchmal sind sie nicht die besten, aber Ben-Hur ist eine gute Geschichte zum Lesen, bereichernd. Von einem Manne geschrieben übrigens, der einmal Gott, sehr gottfern war. Er hatte wohl einen Bekannten und die zwei nahmen sich vor, jeder wollte ein Buch schreiben, um zu beweisen, dass es nichts sei mit dem Christentum. Sie waren Feinde des Christentums. Und der eine sollte über den Apostel Paulus schreiben und zeigen, dass die ganze Sache null und nichts war. Und der andere sollte sich mit der Person von Jesus von Nazareth befassen und zeigen, dass das einfach nichts war. Nun, der Schreiber, der sich mit Jesus Christus befasste, hat sich mit dieser Person befasst, hat angefangen, das Neue Testament zu lesen und war so beeindruckt, dass er schließlich zum Glauben, zum persönlichen Glauben an Jesus Christus kam und hat nun umgekehrt ein Buch geschrieben, um zu zeigen, dass es wirklich etwas, dass wirklich etwas an der Sache ist. Und nun ist das seine Vorstellung manchmal. Er beginnt die Geschichte mit einem Treffen der Weisen aus dem Morgenland. Und einer von diesen bleibt offenbar, nachdem sie, wir wissen, sie kamen ja nach Matthäus 2, nach Jerusalem und wurden dort informiert, über wo Jesus geboren sein werden sollte, und kamen dann nach Bethlehem. Und einer von diesen, so denkt dieser Schreiber sich das, bleibt wohl im Lande einige Jahre oder kommt wieder zurück, ich weiß nicht wie. Und die Hauptperson in dieser Geschichte, Ben-Hur, wird mit der Zeit ein Eiferer für Jesus von Nazareth, wie Simon der Zelot, ja, der Eiferer. Und auch er ist ein Eiferer. In Galiläa hat es ja so ein Nest gehabt von solchen jungen Männern, die mit der Zeit hofften, Jesus als König zu haben. Und dann wollten sie die Römer aus dem Land treiben. Und Ben-Hur ist auch so ein Eiferer für Jesus. Und dann begegnet er diesem alten Mann, inzwischen sehr alt gewordenen Mann aus dem Morgenland. Und sie sprechen miteinander. Und der alte Mann merkt, er weiß, was dieser Ben-Hur vorhat. Und dann sagt er zu ihm, er hieß wohl auch Judah, Judah, Jesus ist ein König und will König sein. Aber Jesus von Nazareth will nicht König sein, so wie du dir das vorstellst. Er will König in deinem Herzen sein. König im Herzen, das will Jesus sein. Und das ist das Königreich, von dem er hier spricht. Es gibt solche, die wollen diese Gleichnisse auslegen. Und in einem gewissen Sinne scheint mir, nehmen sie uns ein Stück Wort Gottes. Dies sind sehr kostbare Gleichnisse. Und wir wollen sie nicht einfach so hinausschieben, ins tausendjährige Reich oder irgendwohin. Dieses Evangelium. Und wenn die ersten Apostel, die diese Gleichnisse hörten, die das innere Ohr hatten, die zum inneren Kreis gehörten, und auch Paulus, wenn die hinausgingen und das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus hinaustrugen, was haben sie gepredigt? Das Königreich. Die Königsherrschaft von Jesus Christus, dass Jesus im Herzen König sein wird. Darüber sind wir natürlich uns einig, dass Gott immer König gewesen ist über die ganze Welt, im Himmel und auf Erden, besonders in Israel. Und Israel hat ihn abgelehnt mehrere Male, einmal als Saul zum König wurde und einmal in Jesus Christus von Nazareth am Kreuz. Das ist klar, Und dass, dass aber die Gemeinde ein Königreich Gottes ist, das müssen wir uns sagen. Das ist ganz klar. Jesus ist der König. Kolosser Kapitel 1. Er, der Vater von Jesus, hat uns herausgeholt aus dem Reich der Finsternis, Bereich der Finsternis, und hat uns versetzt. Und jetzt wird wieder wichtig, dass wir genau übersetzen. Die meisten Übersetzungen haben da einfach Reich. Da kommt mir nicht genug. Reich sagt mir nicht genug. Paulus will da etwas ausdrücklich mitteilen, den Kolossern. Er hat uns versetzt aus dem Bereich der Finsternis in das Königreich seines geliebten Sohnes. Des Sohnes, von dem er, als er hier auf der Erde war, sagte, das ist mein geliebter Sohn und dieser ist König und wir sind sein Reich. Wir sind in sein Königreich versetzt worden. Dass dies nicht das letzte Königreich ist, das ist auch klar. Aber das macht es nichtsdestoweniger ein echtes Königreich, über das es gilt, sehr viel zu wissen. Nun ist aber die Königsherrschaft Gottes etwas größer als die Gemeinde Jesu, als die Jüngerzahl Jesu. Gott ist König auch in unserer Umwelt. In der Offenbarung will das sehr klar gemacht werden. Da haben wir die große Wahrheit, dass Jesus, dass Gott seine Gemeinde hindurchbringt durch die Nöte dieser Welt. Er ist der Hirte der Gemeinde. Und das zeigt sich ganz klar in den ersten drei Kapiteln. Er ist der Hirte der Seelsorge, das Haupt seiner Gemeinde. Aber er ist nicht nur Haupt der Gemeinde, sondern er ist der Herr der Welt, was ganz besonders in Kapitel 4 und 5 gezeigt wird. Wo uns gezeigt wird, in welchem Raum Gott herrscht. Also, der, der mein Heiland ist, der, der mein Herr und Heiland ist, mein Hirte ist, der ist es, der dort in der Stadt, in unserer Umwelt auch Herr ist. Und wenn er dort, wo immer ich hinkomme, ob das Russland, Amerika, Deutschland oder Südamerika ist, überall, wo ich in dieser Welt hinkomme, ist Jesus, mein Herr und Hirte, König. Dann ist es möglich für mich, irgendwo hinzugehen. Ja? Dann kann ich irgendwo hingehen. Ich bin nicht dann im Ausland, wenn ich nicht mehr in der Gemeinde bin. Ja? In der Schar der Gläubigen. Der Herr ist immer noch bei mir, mein Hirte. Er ist überall König. Und wenn ich angefeindet werde, verhaftet werde, mein Herr ist vollkommen Herr der Lage. Nichts überrascht ihn, Jesus sagt es. Wenn das geschieht, passt, so macht euch keine Sorge. Ich weiß genau, was passiert. Und der Heilige Geist ist da, der begleitet euch. Der wird dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist. Ja. Das Königreich Gottes ist etwas größer als die Gemeinde, in der er ausdrücklich König ist. Aber Gott herrscht auch in unserer Umwelt. Und das kommt in diesen Gleichnissen zum Ausdruck. So, jetzt können wir weiterlesen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Das kommt einige Male im Matthäus-Evangelium vor. Wir werden es noch einmal antreffen, wenn wir so weit kommen, in Matthäus Kapitel 25. Was heißt das? Wir sind lauter Beschenkte, von Gott Beschenkte, reichlich beschenkt. Zweimal grundsätzlich. Wir kamen auf die Welt, Gott hat uns Leben gegeben durch die Eltern. Nach Psalm 139 hat er über uns bereits einige Monate gewacht. Und jetzt sind wir da. Fast das hilfloseste Wesen, das es gibt, sagt man, biologisch. Wenn wir eine Mutter hatten, waren sie ein Geschenk. Wenn wir einen Vater hatten, war das ein doppeltes Geschenk. Wenn es Kleider gab, Windeln gab, war das ein Geschenk. Wenn wir etwas Nahrung zu uns nehmen konnten, war es Geschenk. Nicht jede Mutter kann das. Denken wir einmal an die Gaben Gottes für unser natürliches Leben. Vielleicht sind wir arm gewesen, aber immer noch Beschenkte. Wir sind am Leben geblieben. Wir haben. Aber wenn wir zu Christus gekommen sind als die ärmsten Sünder, dann sind wir zum zweiten Mal beschenkt worden und wir haben zum zweiten Mal Leben bekommen. Und jetzt sind wir unendlich viel mehr bereichert und beschenkt worden. Wer das nicht hat, dem wird das genommen, was er hat. Jesus sagt, der wird Leib und Seele in die Hölle geworfen. Auch die Unbekehrten, die nur natürliches Leben hatten, werden auferstehen mit dem Leib, den Gott ihnen zweimal schenkt. Aber der Leib wird ihnen gleichsam genommen. Nicht, dass sie ihn nicht mehr haben, sondern sie leiden einen ewigen Tod mit ihm. Aber wer hat, das heißt, wer sich hat neu schenken lassen, neu beschenken lassen, wer also zweimal hat, dem wird noch mehr gegeben. Das heißt, wer ewiges Leben bekommen hat, göttliches Licht hat in seine Seele hineingeleuchtet. 2. Korinther 4 steht geschrieben, dass das Licht im Angesicht Jesu Christi ist. Und Gott hat dieses Licht leuchten lassen in unsere Herzen hinein. Ja? Etwa 4-6 dort. Wenn wir dieses Licht bekommen haben, wenn unser Inneres erleuchtet worden ist, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, dann wird er mehr Licht geben. Wer hat, wer einmal sein Herz geöffnet hat und empfangen hat, das ewige Leben und das Licht in Jesus Christus, da wird es zunehmen. Jesus sagt, jede Rebe an mir bringt Frucht, bringt viel Frucht, bringt mehr Frucht. Es liegt in der Natur des Lebens, dass es wächst, zunimmt. Und wer dieses Leben hat, bei dem wächst es. Er wächst in der Erkenntnis, er wächst in den Geschenken, die Gott gibt. Sogar die Gnadengaben können wachsen, der Dienst darf zunehmen. 1. Korinther 15, Vers 58. Übrigens, wenn ich zitiere, eine Schriftstelle angebe, lohnt es sich, die wenigstens sich zu merken. Dann hat man mehr davon, wenn man dann später in die Notizen ausschreibt. 1. Korinther 15, Vers 58. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Es soll wachsen. Man soll zunehmen. Wer da hat, dem wird gegeben werden. Und eines Tages werden wir dann das Reich Gottes ererben und dann wird uns noch mehr gegeben werden. Ja? Das war Vers 12. Ja? Wer nicht hat, das heißt, wer das zweite Mal nicht bekommen hat, wer sich nicht von Jesus hat beschenken lassen, dem wird genommen, was er hat. Das heißt, das Leben, das er das erste Mal bekam und was er dann noch hatte, das wird ihm genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen. Sie haben ein äußeres Auge, aber nicht ein inneres Auge. Und hören mit dem äußeren Ohr und doch nicht hören mit dem inneren Ohr. Und nicht verstehen. Da muss uns Gott natürlich das innere Auge und das innere Ohr öffnen. Und es wird an ihnen die Prophezeiung des Jesaja erfüllt, die so lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und so ist es gekommen. Jesus sagt, diese Voraussicht ist verwirklicht in diesen Leuten, die ich eben angesprochen habe. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz, das ist der Grund, das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen. Sie schlafen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, umkehren und ich sie heile. Jesus weiß, dass wir krank sind, aber er ruft zuerst. Er macht uns nicht einfach so gesund, er ruft uns. Und wenn wir kommen und uns umkehren und zu ihm kommen, dann kann er uns heilen. Das ist das Leben, das er uns dann gibt. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte, Propheten waren die besonderen Boten Gottes im Alten Bund, ja? Die Gerechten, das waren die Frommen, die Chassidim in Israel, der innere Kreis. Israel ist ja aufgeteilt in zwei Kreise, sowohl im Alten als im Neuen Testament. Der äußere Kreis, das ist das biologische Volk, einschließlich auch derer, die vom Heiden wie wie hieß der Mann von der Batseba nochmal?
Uria,
der Hethiter, ja, war ein Heide. Aber war zum Volk Israel gekommen, ja. So haben wir sogar einige der Vorfahren von David waren aus dem Heidentum gekommen. Die Ruth war aus dem Heidentum gekommen. Die sind aber eingegliedert. Aber die ganze Masse kommt ja eigentlich von Abraham, Isaac und Jakob. Sie sind also ein biologisches Volk, vermehrt sich durch natürliche Geburt. Meistens. Das ist der äußere Kreis. Und dann gibt es einen inneren Kreis. Das sind die, die nicht nur äußerlich, sondern im Herzen beschnitten sind, dessen Herz bei Jahwe, dem Gott Israels, ist. Das sind die echten Israeliten. Und von diesen spricht Paulus in Römer 9. Er sagt, schaut einmal, ihr Juden in Rom, du bist nicht schon Israelit, nur weil du Israelit heißt. Denn es gibt Israeliten, die sind nicht Israeliten. Ja? Also es gibt solche, die dabei sind und solche, die nicht dabei sind. Die, die dabei sind, der innere Kreis, die heißen im Alten Testament die Gerechten oder die Frommen, und hier nennt Jesus sie ebenfalls so, haben begehrt zu sehen, wann? Bevor Jesus kam. Bis Jesus kam, haben sie Ausschau gehalten. Darunter war die Anna in Jerusalem, ja, die Hirten war darunter, Simeon war darunter, der dann Jesus in die Arme genommen hat. Wenige. Wie ein Reis aus dürrem Erdreich, Jesaja 53, kam er hervor. Aber es waren einige da. Wie viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Aber die große Masse nahm ihn nicht auf, Vers 11, Johannes 1. Er kam in sein Eigentum, Volk Israel, aber man nahm ihn nicht auf. Aber die, die ihn aufnahmen, die wenigen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also es hat immer wieder die gegeben, die gewartet haben, wie die Hirten auf den Auen bei Jerusalem, bei Bethlehem. Und als er kam, durften diese es erfahren, die durften dann dabei sein. Jesus sagt, in der Vergangenheit hat man immer sich gewünscht, oh, da würde ich würde gern dabei sein, wenn dieser Messias kommt. Und manch eine Mutter wünschte sich, sie würde, oder manch eine Mädchen, sie würde Mutter des Messias werden. Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Aber diese erleben tatsächlich den Messias. Nun, diese 12 selbst haben nicht einmal so richtig mitgekriegt, was sie erleben. Ja? Bis später sind ihnen dann doch die Augen aufgegangen. Und dann verkünden sie es mit von ganzem Herzen.